Mein Partner hat neulich zu mir gesagt, er würde sterben für mich. Irgendwie war das sehr romantisch und gleichzeitig fand ich es irgendwie auch unangenehm. Ich empfinde nicht so. Bin ich deswegen eine schlechte Freundin? Ist das unnormal? Maxi, kennst du den Song Sterben für dich von Rapsoul?
Ich habe ihn mal gehört. Ich weiß, welchen du meinst. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich sehr bewandert mit dem Text bin. Das ist klar, das ist einer von den Songs, die man mal gehört hat, aber der jetzt mir nicht hängen geblieben ist, bin ich ehrlich.
Ich habe dieses Lied in meiner Jugend, in meinen Teenagerjahren ein paar Mal gehört. Insbesondere in einer meiner jugendlichen, super romantisierten Teenager-kurzen Beziehungen. Als man noch so klassisch pubertär dramatisch war. Zumindest war ich ja eine von diesen dramatischen Personen.
Ich auch.
Und es erinnert mich richtig doll daran, wie man sich damals gefühlt hat, wo alles Vernünftige völlig egal ist und auch völlig egal war und man dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip mit dem Gefühl von Liebe verbunden hat. Hast du das auch schon mal gedacht? Weißt du, was ich meine?
Ja, heute noch in all meinen Büchern. Hallo? Meine Lieblingsserie von allen ist Outlander. Ich weiß nicht, es gibt bestimmt Outlander-Fans hier, wenn da Outlander-Fans sind. Ich fühle euch. Hast du Outlander geguckt?
Nein.
Oh mein Gott, das musst du machen. Das tut mir so viel
Emotion. Oh Gott, diese Tradition in der Blackbox-Historie zieht sich weiter durch. Maxi hat alles geguckt, Buffy hat keine Ahnung, worum es geht.
Also Outlander empfinde ich als eine... Oh, die Serie habe ich schon viermal geschaut und ich schaue sie gerade wieder. Es geht um Jamie und Claire. Ich möchte jetzt nicht spoilern, aber es gibt eine Szene, da tauscht Jamie sich für Claire an. Und Jamie wäre an vielen Stellen in dieser Serie bereit und ist bereit, für Claire zu sterben. Und es ist so dramatisch und so leidenschaftlich. Und da ist so viel Tension und so viel Liebe und so viel, ich kann nicht ohne dich leben. Aber irgendwie können sie es dann doch, aber ich kann es nicht. Und ich fühle es so mit. Es ist wirklich, es reißt mich so mit, dass ich sitze da und denke mir, das ist wahre Liebe. Das ist das, was ich will. Und wenn ich dann aber wieder in meinem normalen Erwachsenenhirn bin, bin ich so, boah, Maxi, jetzt übertreib mal nicht so. Kennst du das Feeling auch?
Oh Gott, ja. Ja, ich kann das sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Allerdings muss ich gestehen, dass ich, seit ich aus meinen Teenagerjahren raus bin, eine heftige Abneigung einer solchen Art von Liebe gegenüber empfinde. Also not gonna lie, es liegt vielleicht auch daran, dass ich in meiner Vergangenheit eine Beziehung geführt habe, in der ich sehr in den Himmel gelobt wurde und ich sehr wichtig für diese andere Person war. So wichtig, dass ich das Gefühl hatte, ich sitze in so einem goldenen Käfig, ich kann mich nicht bewegen, ich kriege keine Luft mehr. Und ich quasi gefühlt habe, wie es ist, wenn jemand sagt, du bist alles für mich, ich kann nicht mehr ohne dich leben, du bist das Zentrum meines Weltbildes, du bist der Mittelpunkt von meiner Vergangenheit, meiner Gegenwart, meiner Zukunft.
Boah, da kriege ich auch Gänsehaut. Das ist, nee, ba.
Das
nee.
Ist,
Ja, ich weiß doch, was du meinst. Das mein Erwachsenenhirn, ne, also ich würde mal sagen, das, was jetzt vielleicht nicht gerade dabei ist, hier die nächste High-Fantasy-Romanze zu lesen oder Outlander zu gucken, die ist bei sowas auch so, das ist mir zu viel, ich bin trotzdem eine eigenständige Person, ich kann auch allein leben, ich will vielleicht nicht ohne meinen Partner leben, aber ich könnte, ich bin in der Lage dazu, mein Leben wäre nicht zu Ende, wenn wir uns trennen würden oder sonst irgendwas, ich kann auch alleine. Aber es gibt auch den Teil von mir, das ist vielleicht die Teenager-Maxi, die sich dann Teenager-Rom-Com-Serien anguckt, Outlander reinzieht und ihre High-Fantasy-Romanzen liest und da dann auch wieder voll reinrennt. Und diese extreme Liebe wird ja auch in Film und Fernsehen und in Büchern, in generell Medien so stark romantisiert. Und das ist was ich voll verstehen kann, dass man da so reinfällt, weil mir macht es auch so viel Spaß, da mitzufühlen. Und ich fall da auch rein. Und gleichzeitig finde ich es aber voll wichtig, dass man da auch unterscheiden kann, was davon extrem ist und was vielleicht eher eine gesunde Form von Liebe ist. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ja.
100%. Und ich glaube, ich habe diesen Teil auch in mir, aber ich konsumiere das nicht so oft, weil ich bin schnell drüber. Mir ist das schnell zu viel. Ich gucke dann so einen Film, bin dann so, oh, das ist so romantisch, es ist ja so schön. Ja. Und dann gucke ich ein zweites an und bin schon so, okay, das ist mir zu viel. Ich brauche eine Pause. Aber eher so ein bisschen habe ich das auch. Aber ich glaube, ich bin so auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen, ist dieser erwachsene Teil in mir ein bisschen lauter, seitdem ich mal der Mittelpunkt der Welt für jemanden war. Und ich glaube, das, was viele Menschen an dieser Stelle eben vernachlässigen, ist, dass diese starke emotionale Beziehung, die du zum Beispiel gerade beschrieben hast von Outlander, ja impliziert, dass, also dieses, ne, das muss Liebe sein, weil es sich so stark anfühlt und das ist alles oder nichts, dass das auch bedeutet, dass das auf beiden Seiten so sein muss. Und dass wir uns danach sehen, verstehe ich total, auch auf einer psychologischen Ebene, weil wir uns natürlich alle nach tiefer Verbindung sehen. Wir sehen uns alle nach jemandem, bei dem wir uns 24/7 vollständig gesehen fühlen, bei dem wir alles sein dürfen, was wir sind, der immer Zeit hat, wenn wir Zeit haben, der immer Lust hat auf alles, auf das wir Lust haben. Und gleichzeitig denkt aber niemand darüber nach, dass du das auf der anderen Seite theoretisch dann genauso machen musst, weil die Person dir gegenüber ja dann die gleiche Anspruchshaltung hat. Du musst dann auch immer da sein. Du musst auch immer Bock haben auf alles. Du musst auch 24/7 committed sein. Und Freunde, lasst mich euch aus Erfahrung sagen, da hört der Spaß auf.
Aber gerade wenn du das so aufzählst, denke ich mir gerade, eigentlich ist das doch ähnlich wie so sexuelle Fantasien. So, man hat vielleicht die Fantasie, keine Ahnung, wenn ich jetzt bei Büchern bleibe, Shades of Grey ist doch super mal auszuprobieren. Ne, hypothetisch. Aber wenn es dann im Real Life passiert, denkt man sich, oh, ist doch nicht so meins. Sollte vielleicht lieber eine Fantasie bleiben. Und ich glaube, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist bei vielen Menschen das Gleiche. So theoretisch, wenn ich Outlander schaue, dann denke ich mir, mein Gott, ist das so toll. Ich wünsche mir genau das. Wenn mein Mann jetzt aber zu mir kommen würde und zu mir solche Sachen sagen würde, dass James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser zu Claire sagt, ich glaube, ich würde vor Cringe sterben. Also ich sag manchmal so im Spaß so, ja, weißt du, also, keine Ahnung, jetzt denke ich irgendwie an Bridgerton, von wegen, ja, du sagst zu mir, ich liebe dich, aber Anthony Bridgerton hat gesagt, you're the bane of my existence. Und es ist dann so witzig, und wenn er das wirklich zu mir sagen würde, würde ich schreien. Ich würde wegrennen. Ich wäre so, oh Gott, ja. Was ist mit dir los? Ja. Entschuldigung.
Ja. Ja,
so,
ja.
Weißt du, also so dieser Unterschied zwischen Fiktion und Realität ist, glaube ich, ganz wichtig.
100%. Aber es gibt ja Beziehungen, und das ist ja das, was hier quasi auch beschrieben wird, die sich tatsächlich so intensiv anfühlen. Manchmal für beide und manchmal nur für einen von beiden. Und das Interessante daran ist, dass unser Gehirn manchmal emotionale Intensität mit Nähe verwechselt. Also es gibt gerade Beziehungen, in denen einer zum Beispiel starke Verlustängste empfindet oder wo es viele Höhen und Tiefen gibt oder immer mal wieder Unsicherheit oder auch emotionale Abhängigkeit von einer Seite. Das aktiviert in unserem Gehirn sowohl das Stresssystem als im Zweifelsfall auch das Belohnungssystem. Beispielsweise, wenn wir uns streiten und uns danach, also richtig doll streiten, dass wir so mega gestresst sind und danach gibt es eine tränenreiche, intensive Versöhnung. Da spielt unser Gehirn völlig verrückt. Und diese extreme Ausschüttung und Aktivierung von diesen Systemen kann sich wie so ein High anfühlen. Also das sind so viele Gefühle, die gleichzeitig kommen. Und dann denken ganz viele Menschen eben auch aufgrund dieser Popkultur, die Liebe als etwas so Intensives, ich würde sterben für dich darstellt, dann denken ganz viele Leute, so muss sich Liebe anfühlen. Das ist Liebe, wenn er sie mit Rosen überschüttet, wenn er jeden Tag Liebesbriefe schickt, wenn sie alles für ihn macht, wenn sie sagt, ich würde sterben für dich, ich würde alles tun für dich, ich bin 24/7 da. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir eben auf der einen Seite diese Sehnsucht haben, dass wir so sehr gesehen werden, aber es eine Fantasie ist. Und auf der anderen Seite ehrlicherweise auch aufgrund der unterschiedlichen Bücher, Filme, die uns vormachen, dass wahre Liebe so aussieht. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass ich halt auch keinen Film verkaufen würde. Beispielsweise der Film Pretty Woman. Hast du diesen Film gesehen?
Nein, den habe ich nicht gesehen.
Ich wusste, der Tag kommt.
Also ich kenne ihn natürlich, ich liebe aber ich habe ihn noch nie gesehen.
Also, ich gebe dir eine kurze Zusammenfassung. Fantastischer Film, musst du gucken. Wirklich toll, mit Julia Roberts. Und zwar geht es um einen Geschäftsmann, der geschäftlich in der Stadt ist und eine Prostituierte quasi bezahlt dafür, dass sie ein paar Tage mit ihm verbringt. Und dann verlieben sie sich aber irgendwie ineinander und dann gibt's ganz viel Drama. Und er ist super, super, super reich und bezahlt sie ehrlicherweise im Verhältnis auch nicht gut. So, aber für sie ist es super viel Geld. Und dann streiten die sich irgendwann und sie lässt das ganze Geld da liegen und geht dann in einem dramatischen Abgang, weil sie sagt, ich lasse mich dafür nicht bezahlen, so dein Geld kannst du behalten und ich gehe jetzt. Und dann geht sie. Und natürlich kommen sie am Ende wieder zusammen und dann ist der Film vorbei. Happy End, alle sind glücklich. Und ich verstehe, dass die Filme so ablaufen müssen, weil es würde sich ja niemand einen Teil 2 angucken, in dem, ich weiß nicht, er dauernd zu spät von der Arbeit nach Hause kommt, weil er so viel arbeitet und sie gefühlt super einsam, aber sehr reich zu Hause sitzt. Oder einen zweiten Teil, in dem er sein ganzes Vermögen verliert und sie dann anfängt, als Reinigungskraft irgendwo zu arbeiten und die beiden sich viel streiten. Das guckt sich ja keiner an. Aber das ist das Leben. So läuft es ab. Das ist die Realität. Und ich glaube, das ist die Challenge, dass sich diese extreme Liebe, diese großen Gefühle, diese 1000 Rosen und der Ritter auf seinem weißen Pferd und die Frau im Turm, die gerettet wird und ich weiß nicht, was da auch alles für Geschlechterrollen mit drin sind, dass diese Extreme sich so gut verkaufen und dieses Bild von Liebe so stark mit beeinflussen, obwohl die Tatsache, dass es in Filmen passiert, nur daran liegt, dass wir uns das gerne angucken wollen, weil es dieses Bedürfnis befriedigt. Aber eben nicht der Realität entspricht.
Ja, weil es halt so starke Emotionen auslöst.
Genau.
Ja, und ich merke auch bei mir selbst, dass es vollzieht, weil manchmal, wenn ich weiß, dass es eine Serie oder ein Film, der in mir ganz viele Emotionen auslösen wird, ganz viel auf und ab, ich freue mich wie Bolle, den zu gucken, weil ich diese Vorfreude auf diese starken Emotionen ganz dolle spüre. Also, ich kann voll verstehen, dass es funktioniert, weil bei mir funktioniert es auch. Und diese Liebe allerdings, also das, was da als Liebe bezeichnet wird, ist ja sicherlich auch, ne, es ist ja Liebe, aber gleichzeitig ist es auch Selbstaufgabe.
Ja.
Also, ich glaube, die Frage, die eigentlich am Anfang dieser Folge stehen sollte, die es deutlich besser, finde ich, darstellt, ist nicht, würdest du für jemanden sterben, sondern vielmehr, würdest du auch noch weiterleben wollen oder existieren, wenn die Person nicht mehr da wäre? Weil es geht ja darum, Selbstaufgabe und so eine Art von Verschmelzung, so ein, ich bin nicht mehr ich, ich bin wir. Und ich kann nicht mehr sein ohne dich. Ne, also dieses, ich bin keine eigene Person mehr, ich bin du und ich.
Ja, und dahinter steht oft eben nicht diese unendliche Liebe, die dafür sorgt, dass wir selbst für jemanden sterben würden, sondern Angst davor, dass wir verlassen werden oder das Bedürfnis, gebraucht zu sein oder auch die Angst, dass wir alleine nicht gut genug sind. Und dann ist Liebe nicht mehr Verbindung und auch nicht mehr Nähe, sondern sie konsumiert quasi meine ganze Identität. Und das ist eigentlich nicht der Sinn in Anführungszeichen dahinter. Und ich glaube auch, dass es nicht gesund ist, quasi eine so starke Abhängigkeit von jemandem zu haben, als dass man sagt, ich würde sterben für dich.
Ja, ich glaube, der deutlich gesündere Satz in dem Sinne wäre eventuell, wenn du sterben würdest, dann würde es mir sehr wehtun oder ich wäre sehr am Boden oder ne, es wäre eine Katastrophe für mich, aber ich kann weiterleben. Ich wäre in der Lage, weiterzumachen. Irgendwann wäre ich wieder in der Lage dazu.
Ja.
Ich glaube, das wäre eine viel gesündere und auch eine realistischere Art von Liebe. Ich will mit dir leben. Also ich will dich in meinem Leben, aber ich brauche dich nicht, um selbst zu existieren.
Ja. Und ich glaube, darauf basieren gesunde Beziehungen aus meiner Perspektive.
Ja, und Shoutout an dieser Stelle an Grey's Anatomy, denn schon Meredith Grey sagte, ich kann ohne dich leben, aber ich will es nicht. Period.
Ich glaube auch, dass das sind ja häufig so fantasievolle Gedanken oder Vorstellungen davon, wie zum einen, wie Liebe sein soll, darüber haben wir jetzt schon ganz viel gesprochen, aber auch, wie würdest du dich verhalten, wenn? Diese Gedankenexperimente, anhand derer man dann Liebe misst. Und zum einen kann keiner von uns hundertprozentig vorhersehen, wie wir uns in bestimmten Situationen verhalten würden. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, würdest du mir, wenn du ein passender Spender wärst, eine Niere spenden, dann würde ich natürlich jederzeit sagen, ja, natürlich, wenn dir das das Leben rettet, ich kann mit einer leben. Aber weiß ich, wie ich in der Situation reagieren werde? Nein, weiß ich nicht. Und das Gleiche gilt anders, also es gilt ja für jeden. Und von daher diese Gedankenexperimente mit der Frage, würdest du für mich sterben, wenn XY? Würdest du dir für mich einen Arm abhacken lassen, wenn bla bla bla? Würdest du mich noch lieben? Das ist eine Frage, die ich meinem Mann gestellt habe. Würdest du mich noch lieben, wenn ich ein Wurm wäre?
Ich glaube, das ist die meistgestellte Frage in meinen Social Media, ja. In den Reels, die ich auf Instagram gezeigt bekomme.
Ist es total gefährlich und auch nicht klug, solche Fragen in Beziehungen ernst gemeint zu stellen, weil man damit eine künstliche Drucksituation aufmacht, die ein künstliches Ultimatum stellt, das quasi die gesamte Liebe und das Wertesystem und die Basis einer Beziehung in Frage stellt. Weil was soll dein Partner denn antworten auf die Frage, würdest du sterben für mich? Und wenn du antwortest nein, dann ist Essig, weil dann ist vielleicht die Diskussion, warum nicht und wieso und unter welchen Bedingungen. Und wenn du antwortest,
liebst du mich nicht genug?
Ja. Und wenn du antwortest ja, macht das ja auch ganz viel mit dir selbst. Dann stellst du dich selber in Frage und dein Beziehungskonzept. Also ich finde, es gibt Gespräche, die muss man in Beziehungen nicht führen und Gedankenexperimente, die muss man nicht aufmachen. Und ganz grundsätzlich bin ich der Überzeugung, um zum Anfang der Folge zurückzukommen, es ist nicht unnormal, dass man das zu nah empfindet und zu viel empfindet und dass man selber nicht so empfindet. Und ich glaube auch nicht, dass es normal und gesund ist, zu denken, ich würde sterben für meinen Partner. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns sehr gerne und abonniert die Glocke, um keine Folge mehr zu verpassen. Und hört gerne mal in unsere anderen Folgen zum Thema unnormal oder auch unerhört rein. Das war Blackbox, der Podcast über die Psychologie der Extremen. Konzept und Redaktion Maxi Diaz und Barbara Focke.
Schnitt und Sounddesign Milan Fey.